Dezember News, Dezember News, Dezember News. Und wir haben wieder ganz viel Zeug für euch aufgenommen. Hallo zusammen. Was haben wir denn zum Beispiel, Michael?
Oh, wir haben den Cookiebot, der leider ausländisch spricht und deshalb verboten ist.
Genau. Und wir haben auch den Cookiebot, haben wir auch im Bild diesmal dabei, aber mehr wird nicht verraten.
Genau. Es lohnt sich diesmal die Shownotes anzuschauen. Parallel, weil haben wir zwei Sachen drin, die man nur darüber erreichen kann. Mehr dazu im Podcast selber. Ansonsten haben wir ein bisschen was zu doofen iFrames.
Genau, die wünschen wir uns weg. Das war unser guter Vorsatz für euch.
Und wir hoffen, dass eure Verweildauer länger als 10 Sekunden ist.
Genau, und warum, erklärt dann auch die Newsfolge. Bis gleich.
Beyond Page Views. Der Analytics-Podcast mit Markus Bersch und Michael Janssen.
Herzlich willkommen zu deinem Lieblings-Analytics-Podcast hier bei Beyond Page Views. Hier ist Michael Janssen und virtuell neben mir sitzt
Markus Bersch aus dem wunderschönen Mönchengladbach. Hallo zusammen.
Genau, du bist in Mönchengladbach, ich in Köln. Wir hatten bisher, glaube ich, eine Folge, wo wir an einem Ort waren.
Genau, und das war dann dieses Köln.
Genau, ansonsten haben wir das ja schon wieder gut rumgekriegt. Wir haben es tatsächlich jeden Monat geschafft, was zu veröffentlichen.
Genau.
Tatsächlich keinen Monat ausgelassen, dank deiner Hartnäckigkeit, Markus.
Ja, und jetzt auch nochmal schnell, trotz Fresskoma nach Weihnachten, müssen wir das Jahr halt irgendwie noch beenden ordentlich. Aber wir haben ja auch wieder was gefunden, insofern, was soll's.
Ne? Genau, darum springen wir mal direkt rein.
Genau, Markus, aber ein bisschen iTunes. Housekeeping muss sein.
Genau, ne? iTunes, Markus, unsere Bewertungen.
Ja, ich habe viele Leute persönlich angesprochen, die hatten alle einfach nicht das richtige Telefon. Wir sind auf 49 stehen geblieben. Du hast ja mal ganz vollmundig gesagt, wir machen bis Jahresende 100. Und ich habe gedacht, vielleicht schaffen wir wenigstens die 50. Aber nein. Das heißt, wenn du das hier noch dieses Jahr hörst und hast ein iPhone und willst uns echt einen Gefallen tun, dann mach doch wenigstens die 50 voll. So, das dazu.
Ja, wobei ich habe gehört, die alten iTunes-Bewertungen sind jetzt, nee, die neuen Spotify sind die alten iTunes-Bewertungen.
Ja,
auf Spotify kann man jetzt bewerten.
Okay.
Also ohne Text, nur, glaube ich, liken oder so, oder auch auf Android und so. Das heißt, auch da dürft ihr gerne uns ein, lasst uns ein Kommi da. Nee, das war hier eine Bewertung, ein Like. Ja,
das klingt einfach genug. Dann machen wir halt das und zählen halt da demnächst nach. Dann hat man noch einen Kommentar von Jolle, die sich rückwärts durch die Sendung gehört hat, nur um dann endlich rauszufinden, dass App and Web tatsächlich GA4 ist. Das war ja so am Anfang, wozu diese Namensänderung so plötzlich kam, war ja von App und Web plötzlich nicht mehr die Rede.
Ja.
Und Google Analytics 4 Properties, ob das jetzt Google Analytics 4 Properties heißt oder nicht, da hatten wir, glaube ich, auch noch irgendwie so drüber diskutiert oder nicht. Das ist aber schon ein bisschen her. Und in dem Kommentar war auch ein Hinweis auf ein Jobangebot für einen Web-Tracking-Analysten, der auch noch ein bisschen Power BI machen sollte und den Tech-Manager betreuen und das alles in einem Berliner Startup, wo es um CBD geht.
Okay. Aktuell, der Markt ist ziemlich leer mit Web-Analysten, würde ich sagen.
Ich glaube
also, auch. Also unsere Kunden versuchen, welche zu bekommen, gar nicht so einfach. Wir unterstützen da auch ansonsten gerne. Auch wer einen Job sucht, gerne, kann sich gerne melden bei uns. Dann können wir es mal andersrum machen. Ich glaube, wir kriegen genügend Anfragen, wo jemand, wie jemand braucht oder so, aber aktuell der Markt ist echt leer.
So sieht es aus. Damit okay. In die letzten Fundstücke des Jahres.
Ja, in tolle Fundstücke. Du hast ein tolles Fundstück gefunden.
Ja, ich habe, also als erstes habe ich, aber das haben wir, glaube ich, am letzten Mal hatten wir auch schon ganz kurz darüber gesprochen, dass es jetzt immer absurder wird, wenn es darum geht, was man darf und was man nicht darf. Da gibt es jetzt eine Hochschule, welche war es? Verdammt. Die Hochschule Rhein-Main, die auf ihrer Seite sich extra die Mühe gemacht hatte, irgendwie ein Consent-Tool einzubinden namens Cookiebot. Ist ja jetzt nicht ganz super exotisch. Und dann haben die es jetzt aber auf den Sack gekriegt, mehr oder weniger, vom vom Hessischen Verwaltungsgericht, dass da irgendwie Cookiebot Dienste nutzt eines US-amerikanischen Anbieters, um den eigenen Dienst im Prinzip auch performant anzubinden. Der ist dann namentlich nicht genannt, aber ich glaube, es ist Akamai oder so. Also jetzt auch wiederum, jetzt eben halt kein Exot, ne? So. Aber weil da halt jetzt eben die Amis im Spiel sind, ist das halt alles irgendwie scheiße und deswegen darf das so nicht. Was im Prinzip eben heißen würde, dass ja jeder, der irgendwie mit Cookiebot arbeitet oder irgendwas anderem, was sich Sorgen macht, dass es irgendwie performant bereitgestellt wird und deswegen irgendein CDN-Anbieter nutzt, vielleicht irgendwie ein Problem hat oder auch nicht. Das ist schon echt übel. Das Schönste an dem Beitrag ist eigentlich der Seitentitel.
Ach, da wollte ich auch noch drauf, das fand ich auch schön.
So, ihr müsst selber gucken, wenn ihr das wissen wollt. Also ihr müsst in die Fundstücke und müsst den Link anklicken, damit ihr mitlachen wollt.
Genau, damit die Verwaltungsgerichtbarkeit Hessen brilliert mit ihrem Seitentitel. Finde ich sehr schön. Diese scheiß Variablen, die man nicht füllt, ne? Egal. So, sehr schön. Das war unser erstes Ding. Unser erstes Fundstück, Cookiebot. Ausländisch sprechende Cookies dürfen nicht mehr benutzt werden.
Also ich würde jetzt gerne drüber mitdiskutieren, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, oder ob wir jetzt alle irgendwie überhaupt noch ein CDN nutzen dürfen oder nicht, aber das ist eigentlich echt mühselig. Ich hoffe, das wird sich alles noch so ein bisschen aufklären und vielleicht ja auch, sonst müssen wir mal einen Gast dazu reinholen.
Ja, also
aber das ist wieder so ein Thema, weißt du, das ist echt slippery when wet und da möchte ich jetzt eigentlich.
Ja, also aus der Sicht eines Richters von einem von 6 Verwaltungsgerichten in Hessen, also in Wiesbaden, kann ich die Sicht nachvollziehen. Aber sie hat nichts mit der Realität zu tun. Das meine paar Centstücke dazu. Ja.
Ob jetzt unsere Welt untergeht oder nicht, werden wir sehen im Nachgang.
Genau, und dazu hätte ich dann, ich hätte jetzt was anderes, mal kompletter Themenwechsel.
Genau, sehr gut.
Ohne sauberen Übergang. Und zwar Mixed Methods von Konversionskraft, ein interessanter Artikel. Wie gehe ich eigentlich vor? Benutze ich eine Methodentriangulation oder lieber doch Mixed Methods? Wie gehe ich da vor, um einfach die Website besser zu machen? Artikel relativ theoretisch. Da geht es halt um die Verknüpfung von qualitativer Forschung und quantitativer Forschung, was dann dieser Mixed-Ansatz ist. Und von daher einfach mal selber lesen und selber herausfinden, was für euch am besten passt. Auf jeden Fall zeigt es uns, dass nur AB-Tests halt wenig sinnvoll sind als Beispiel jetzt, sondern durchaus mehr man reinstecken kann, um zu gucken, was haben wir denn für Customer Insights, was können wir denn für die tun? Das war's eigentlich schon.
Ja. Und was ist jetzt cooler? Zuerst das eine, dann das andere oder parallel?
Nee,
oder?
Ach so, das Mixed Methods geht ja darum, dass du vom einem zum anderen gehst und dadurch die Ergebnisse des anderen verbesserst. Du startest also mit der qualitativen Forschung und wirst dann quantitativ. Oder
umgekehrt.
Genau. Also
oder machst du es parallel.
Genau das nicht, Markus. Das
steht
nicht Mixed Methods.
Punkt 3, paralleler Ansatz.
Ja, aber darum geht es nicht. Es geht ja darum, dass du die nacheinander, dass die besser werden. Darum geht es im Artikel.
Ja,
nicht nur die Schaubilder angucken und nicht nur die fettgedruckten.
Nee, ich habe auch alles gelesen, du.
Cool.
Ja.
Cool.
Ich bin diesmal top vorbereitet.
Hervorragend.
Ja. Ich meine, dass man sich nicht nur auf eine Art von Methoden verlassen sollte, ist, glaube ich, auch unwissenschaftlich gesagt immer eine gute Idee. Ne? So, ob jetzt nun tatsächlich alle Mixed Methods Designs Triangulationen sind, aber nicht alle Triangulationen Mixed Methods sind, ist mir jetzt fast egal. So. Aber auch das habe ich jetzt gelernt.
Also ich bin schon froh, wenn die Menschen sich Gedanken machen, was sie ändern an der Website.
Ja,
und
auch
zwar,
das.
Und zwar sich einfach sinnvolle Gedanken und nicht so, das sieht schön aus. Das ist ja von daher unbedingt lesen, wer nicht nur sagt, hey, ich habe ein Design, das sieht jetzt schön aus, gerne auch mal gucken, was möchte eigentlich der Kunde haben, was wissen wir schon über ihn. Lohnt sich.
Ja. Gut.
Judy?
Nächster Punkt.
Super schöner Punkt hast du rausgesucht, Markus.
Ja, es gibt anwaltliche Praxistipps zum TTDSG. Wo wir ja letztes Mal schon uns drüber gefreut haben, dass es das jetzt gibt.
Mhm. Und das ist dieses Datenschutzdings. Wer es nicht weiß, TTDSG ist dieses Datenschutzdings. Dieses
genau, Telekommunikations-Telemedien-Datenschutzgesetz.
Ja.
Und was ja seit dem 1.12. irgendwie verabschiedet ist, aber irgendwie Praxisanwendung erst, irgendwie weiß ich nach dem 1.1., wenn da noch irgendein Papier fertig werden muss, weiß der Geier. Jedenfalls betrifft es uns ja jetzt alle. Und deswegen gibt es Praxistipps, was das jetzt für uns tatsächlich bedeutet oder nicht. Und die sind teilweise sehr interessant, die Praxistipps. Bevor wir aber auf die Tipps selber eingehen, möchte ich nochmal die Aufmerksamkeit auf den dort verbauten Consent Banner unter anwalt.de hinweisen.
Also wer dann wissen möchte, was Nudging ist.
Ja, der guckt sich also für diejenigen, die da aus Versehen schon mal draufgeklickt haben und den jetzt nicht mehr wiederfinden. Wir packen in die Shownotes einfach einen Printscreen davon.
Wo da findet man denn nicht die Shownotes?
Bitte?
Du erwähnst heute so oft die Shownotes, wenn man da gucken muss, dann wo finden wir die eigentlich?
Ja, die gibt es auf diesem termfrequenz.de, dieser Internetseite, wo es auch diesen Podcast unter anderem gibt. Und da machen wir zu jeder Folge aufwendige Links zu all unseren Fundstücken und eben auch teilweise Informationen zu unserem Ding des Monats. Also, wer die noch nicht kennt,
genau,
da liegt findet die unter derfrequenz.de.
Da liegt ein Screenshot dieses wunderbaren Cookiebots-Banners.
Genau, eigentlich ist es ein Standard-Banner.
Von Cookiebot?
Ja, aber nicht immer, glaube ich, sieht dieser Button, der nur die Auswahl, also das Notwendige erlaubt, so komisch aus wie da. Also da ist wirklich sehr, sehr grau auf grau, kaum zu lesen. Ich weiß nicht, ob das in Ordnung ist oder ob man das auf anwalt.de unbedingt so machen sollte. Ich fand es auf jeden Fall erwähnenswert. Und ich finde schon, dass diese Schaltfläche cooler aussehen könnte.
Ja. Okay, aber jetzt zum Inhaltlichen.
Jetzt zum Inhaltlichen, genau. Was ist denn da passiert hier irgendwie? Ich habe die Shownotes kaputt gemacht. Ist egal.
So, also.
Und inhaltlich, hattest du gesagt, du würdest die Praxistipps gerne mal durchgehen?
Ja. Keine Einwilligungspflicht, sagt er, besteht dann, wenn es unbedingt erforderlich und vom Nutzer ausdrücklich erwünscht ist. Wann ist das der Fall? Der letzte Satz schön. Wann solche Cookies und welche Cookies unbedingt erforderlich sind, ist nicht abschließend geklärt. Mhm. Das heißt, wir wissen es nicht. Also kein Praxistipp, Markus, oder? Wenn es noch nicht geklärt ist.
Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen so ein Aufruf zum Ausprobieren, was ausdrücklich erwünscht ist oder nicht.
Aber er sagt einwilligungsfreies Reichweitenmessung.
Genau.
Das ja. ist ja...
Wenn sie nicht mit einem Werbenetzwerk verbunden ist, nur anonyme Statistiken erstellt werden, kein Tracking über Webseiten hinweg erfolgt und die Daten Dritten nicht zur Verfügung gestellt werden. Also im Prinzip First-Party-Datensammlung hatten wir ja auch schon mal drüber geredet. Da haben die Dänen haben ja auch gesagt, da wäre denen sogar die Cookies egal. Ob einem hier jetzt Cookies egal sind oder ob man einfach nur ein Recht hat, irgendwie First-Party Measurement zu betreiben, um das Wort Tracking hier bewusst zu vermeiden. Das sei mal dahingestellt. Aber hier klingt es jetzt erstmal so, als könnte ich dazu durchaus auch ein Cookie benutzen, wenn es denn sonst keinem anderen Zweck gilt, dient.
Ja.
Das wäre einwilligungsfrei. Steht.
Ja, und einwilligungsbedürftig ist Conversion-Messung und Remarketing.
Genau.
Was ich immer lustig finde, ist halt, dass diese Komfort-Cookies nicht klar ist. Sowas wie der Abspielstand eines Videos oder Design oder Sprachauswahl etc. Das ist nicht klar. Komfort. Also immer noch sehr schwammig. Ich finde noch weit von der Praxis hinweg, aber das wird die Zukunft zeigen, was tatsächlich passieren wird.
Ja. Und dann sind ja auch eben noch diese Personal Information Management Services, die PIMS auch nochmal am Ende angesprochen. Da muss man sich eben ernsthaft die Frage stellen, wer soll denn das bereitstellen?
Genau, weil das ja selber keinen Gewinn machen darf. So war das doch. Ne?
Das muss irgend so ein gut erreichbares von überall her. Also ich sag mal im
Prinzip. Man könnte ja Akamai fragen
oder Cloudflare oder so. So. Und die müssen das dann eben kostenlos und ohne irgendwelche eigenen Interessen zur Verfügung stellen. Es muss aber natürlich hoch verfügbar und performant sein, damit das Ganze überhaupt funktioniert. Keine Ahnung. Ne? So, ja. Und wenn es jetzt von Fördergeldern ist, wer darf die zahlen? Das dann wieder die Wirtschaft? Oder? Also keine Ahnung. Das stelle ich mir in der Praxis im Moment sehr schwierig vor, so ein PIM zu betreiben. Aber wir werden es sehen. Jetzt haben wir
genau.
das TPDSG und sind wir mal ganz ehrlich, uns hat ja nur die Realität eingeholt, die um uns herum in Europa schon längst irgendwie gang und gäbe ist.
Ja. Und mehr dazu in der Rechtsbelehrung in dem Podcast, gerade auch zu diesen PIMs und so. Auch das wird da ja in unserer empfohlenen Folge vom letzten Mal ausführlich erläutert.
Genau.
Ruhig anhören. Okay.
Gut.
Dann hätte ich was von Analytics Canvas, um die es relativ ruhig geworden ist in der letzten Zeit. Ich kenne niemanden, der sagt, boah, ich benutze das. Ist ein Tool, um tatsächlich Daten in Excel reinzuziehen. Die haben so Konnektoren und so. Und die haben sich mal überlegt, was macht eigentlich Google Data Studio, wenn so ein SQL-Server abgefragt wird? Haben die mal durchgemessen, weil da relativ oft Fehler vorkommen. Und da haben die halt einen Bericht dazu geschrieben. Und für, was hatten die? Für 6 Diagramme waren es 12 Queries und 8 Database-Connections parallel. Also schon ressourcenhungrig.
Genau, also auch je nach Servertyp, ne? Es gibt also dann, bei anderen ist es noch mehr.
Ja.
Ich fand halt nur, also 2 Dinge fand ich bemerkenswert. Erstens fehlt da noch ein Link to Blogpost. Hast du das gesehen?
Ja.
Ja, so. Also irgendwie kann man mit Custom HTML das alles irgendwie viel besser machen. Leider ist der entsprechende Blogpost da noch nicht verlinkt. Das kommt vielleicht noch. Und deren Lösung ist einfach alles in BigQuery reinpushen und dann geht das schon. Ne?
Natürlich, super, alles
so,
easy.
Dann geht das schon, dann geht das auch schneller, das haben sie ja nachgemessen. Ob das aber jetzt die beste Lösung ist, dann die Live-Abfragen immer wieder auf der BigQuery-Datenbank zu machen, das steht hier eigentlich nicht. Ich fand das so ein bisschen unreflektiert, diese Empfehlung. Aber sei es drum.
Ja.
Ne? Also auch wenn du die Daten dann jedes Mal aus der BigQuery-Datenbank abrufst und dir da keine Gedanken machst, wie man das vielleicht irgendwie schlauer machen kann, könnte das auch teuer werden.
Ja.
Ja. Aber es war wenigstens schnell. Insofern.
2 Sekunden gegen 25 oder so.
Genau. Ja, oder 2 gegen 32 oder sowas. Keine ja. Ahnung. Jedenfalls auf jeden Fall enorm viel schneller. Das stimmt schon mal. Ne? Und wenn man dann die Zeit, die es verbrennt, irgendwie mal x User, mal Stundensatz und so. Das kann natürlich sich tatsächlich rechnen, aber wollte nur noch mal den gerade übrigens verbundenen Finger erheben und sagen, Vorsicht.
Was hast du gemacht?
Ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe. Ich bin jetzt in dem Alter, wo plötzlich irgendwie
Gliedmaß zur Info, wer es jetzt nicht gesehen hat, weil ihr den Videostream nicht habt, der Finger ist verbunden von Markus.
Ja, keine Ahnung.
War das gerade der Mittelfinger?
Nein, ja doch tatsächlich. Der hat von selber entschieden, tut jetzt weh.
Okay,
gut. Gut, nächster Punkt.
Ja, hast du?
Habe ich, genau. Und zwar habe ich gefunden einen Blogpost, wo im Prinzip etwas beschrieben wird, was ich selber auch schon mal exemplarisch probiert habe und wo auch hier referenziert im Blog von Mark Edmondson gab es auch schon etwas Ähnliches zu lesen. Da geht es darum, dass man ja theoretisch, wenn man Daten im Consent-Mode erhebt und die an einen eigenen Tracking-Endpunkt sendet, wie einen serverseitigen Google Tag Manager, dass da ja im Prinzip alles, was an Google Analytics 4 zum Beispiel gesendet wird, ja trotzdem durch deinen eigenen Endpunkt geht und sich von, sagen wir mal, im Consent, also mit Zustimmung gesammelten Daten, ja nur marginal unterscheidet. Hauptsächlich eben in der Langlebigkeit einer Client-ID und eben diesem Consent-Mode-Parameter namens GCS. So, und die Idee, die hier verfolgt und vorgeführt wird, ist einfach, dass man ja hingehen könnte und man könnte ja einfach den Wert am Server ändern, bevor man die Daten weitergibt, sodass die in Google Analytics 4 tatsächlich auch sichtbar werden. Und um das Problem der Kurzlebigkeit der Client-ID zu lösen, könnte man natürlich sowas machen, was viele andere Tools auch machen, nämlich irgendwie einen gehashten Wert zu ermitteln auf Basis von User-Agent und IP-Adresse. Und das alles ist hier inklusive Codebeispiele einfach mal vorgetont worden und ja, man kann das technisch machen. Die Frage
ist, was hat man da gewonnen, Markus? Was haben wir dadurch gewonnen?
Also gewonnen ist einfach, dass du 100% deiner Besucher plötzlich wieder in Google Analytics siehst. Ein Teil davon halt mit einer, wie man ja heutzutage so schön sagt, synthetischen Client-ID, die dann auf der Google-Seite im Prinzip auch nicht dazu dienen kann, irgendwie Profile zu bilden, Remarketing oder sowas auszuspielen. Also im Prinzip ist hier die Argumentation, wenn ich die Daten so an Google Analytics sende, dass Google da nichts mit anfangen kann, dann ist das genauso gut wie First-Party-Datensammlung. Das ist es im Prinzip. Und hier wird erklärt, wie man das technisch umsetzen kann. Ich würde es aber sehr, sehr vorsichtig implementieren und nicht ohne meine Datenschutzmenschen im Haus informiert zu haben, was ich da gerade tue und mit welchem Zweck.
Aber es geht.
Aber es geht und hier ist wirklich eine komplette Anleitung, wie man das im Prinzip aufbauen kann. Also wie gesagt, ich hatte das selber auch mal schon mal erprobt, weil ich es einfach wissen wollte, ne, ob das geht. Und man könnte sich ja verschiedene Methoden überlegen, wie man eine Client-ID da übergibt. Ne. Eventuell hast du die schon in irgendeinem anderen Cookie oder du baust dir eben irgendwelche Fingerprints oder sonst irgendwas. Also da geht immer ganz viel technisch, aber es ist eben datenschutztechnisch muss man halt selber bestimmen, wie weit man da gerade in den Graubereich reingekommen ist oder nicht.
Ne. Ja.
Und da liegt es dann eben auch am Detail. Ne? Also wenn ich jetzt hingehe und nehme da alles andere raus, es ist ja nur noch meine IP-Adresse. Wenn ich diesen Hash bilde, kann ich die ja vorher zum Beispiel auch noch pseudonymisieren und die nicht voll verwenden und so weiter, bevor ich sie verarbeite. Und das auch nur zu einem Hash und bla bla bla. Ich kann jede Menge Dimensionen wegnehmen. Ich habe ja die Kontrolle am Server. Ich kann ja sagen, ich sende einfach alles, was mir irgendwie spanisch vorkommt. Wie ich sende auch zum Beispiel keine Informationen über den Ort als Ersatzinformationen oder sonst irgendwas. Ich muss den Browser Browser ja nicht mitsenden, wenn ich es nicht brauche. Es kommt ja darauf an, was ich mit den Daten auf der anderen Seite machen will. Ne? Und wenn ich die weit genug verkrüppeln kann, dann sagt normalerweise der gut informierte Datenschützer oder Anwalt irgendwann, ja, das dürfte eigentlich gehen, weil das hat mit DSGVO nichts zu tun und du hast hier keine Cookies irgendwie im Spiel, also spricht nichts dagegen. Das kann schon passieren.
Noch spannender könnte es werden, wenn dann der Server-Side Google Tag Manager auch BigQuery schreiben und lesen kann, oder?
Ja, schreiben kann er ja schon.
Lösung. Ja, aber halt lesen ja noch nicht.
Ja, muss er ja im Prinzip auch nicht. Also müsstest du ja nicht, um eine First-Party-Datensammlung vom eigenen serverseitigen Endpunkt auf Basis von so einem mit oder ohne Consent gesammelten Datenstream zu bauen. Dagegen spricht auch eigentlich nichts. Ne? Also solange ich im Consent-Mode Daten erhebe und die nur an meinen eigenen Server sende, ist das ja nichts, was eigentlich nicht in Ordnung ist. Ich finde es halt immer nur fraglich, wenn man die Daten dann eben an Google weitergibt, egal in welcher Form, weil das eben nicht die Erwartungshaltung ist. Wenn ich aber hingehe und speichere mir die Daten zum Beispiel, ob das jetzt BigQuery sein muss oder ob ich jetzt auch das Fass aufmachen muss, ob BigQuery nicht, weil es von Google ist, wieder eine Sonderstellung haben müsste. Wenn wir das mal außen vor lassen, darf ja eigentlich nichts dagegen sprechen. Dürfte.
Gut, dass wir keine Anwälte sind.
So,
Bots. Wir bräuchten auch mal ein Disclaimer wahrscheinlich langsam mal, aber so viele Datenschutzthemen.
Ja. Es ist halt Teil unserer Realität. Was hilft's, ne? Also ja. Müssen wir auch drüber reden.
Ja. Okay, dann würde ich aber sagen, springen wir mal zum nächsten Punkt.
Genau.
Und zwar hat Jimalytics nach Jeffalytics und allen anderen Analytics.
Haben wir auch natürlich Jimalytics.
Jimalytics. Und der hat mal geguckt, wie viele Bots sind eigentlich so unterwegs. Insbesondere dann, wenn man Display-Advertising macht und er hat irgendwie 1 Million%. Also ganz, 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 ganz viele. Es waren kaum echte User dabei. Das ist auch das, was ich ganz viel sehe.
Ja, ich fand es überraschend, dass er es so überraschend fand. Also, okay. Ja, da gibt es ja hier, weiß ich nicht, wie heißt das Ding? Das Foo Analytics oder so, ne? Vom.
Kenne ich nicht.
Nee, ist egal. Aber da geht es eben genau darum, einfach diesen ganzen Fraud, der speziell auch in diesem Display-Sumpf drinsteckt, regelmäßig zu entlarven. Und das ist einfach sehr, sehr traurig immer wieder, wenn man auf die Realität guckt. Das ist so.
Ja.
Ja, genauso wie es hier in diesem Beitrag dargestellt wird, ist es wahrscheinlich nur noch schlimmer.
Ja, darum haben wir im Blogbeitrag von Jimalytics und von Lukas Oldenburg, der auch noch was zu hatte, der ist, glaube ich, vom August oder so, beide zum Thema. Wichtig ist zu wissen, dass wenn ich sowas einkaufe, dass da halt Bot-Traffic dabei ist.
Genau,
das ist halt sehr wichtig zu wissen.
Muss in meiner Rechnung mit drin sein. Ne? Also irgendwie muss ich es mir nicht nur schön reden, sondern auch schön rechnen können, sage ich dann immer. Ne? So, ich habe ja einige Fälle, wo wir dann auch eben irgendwie Display-Advertising machen. Dann habe ich auch gesagt, naja, wir müssen davon ausgehen einfach, dass die Klicks nicht ohne Grund so günstig sind und wir müssen halt sehr darauf achten, dass wir ein Minimum an Qualitätssignalen von den da eingekauften Besuchern einsammeln, bevor wir die jetzt unreflektiert in irgendwelche Remarketinglisten reinschmeißen. Das ist einfach so. Also ist ja nicht alles Schrott. Ne? Also wenn du Glück hast und 50% ist Schrott, dann hast du ja immer noch 50%, die okay sind. Ja? Und wenn der Preis stimmt, dann ist das tatsächlich ja aus wirtschaftlicher Sicht, ist es dann ja erträglich. Es ist halt nur trotzdem immer noch furchtbar, wie viel Augenwischerei da in diesem Bereich passiert.
Ja, 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 ja. Und am Ende ist halt wichtig, was am Ende dann tatsächlich für Umsatz reinkommt oder für Gewinn. Und dann ist ja egal, ob man die jetzt für 10 Cent einkauft oder für 1 Euro pro Stück. Sollen sehen, was man daraus macht.
Ne? So, ich habe auch in meinem Online-Shop habe ich ja auch keine 100% Conversion Rate auf toll eingekauften, hochqualitativen Traffic. Ich kann ja auch nicht alle glücklich machen. Gut, bei Bots ist es besonders schwierig. Ne? So, aber wie gesagt, wenn die Kosten-Nutzen-Rechnung irgendwie stimmt, ist es ja in Ordnung.
Ja. Okay.
So, dann haben wir aus dem Morefire-Blog einen, ich sag mal, Basic-Beitrag dazu, wie man in jedem Browser im Prinzip eigentlich die Konsole dazu benutzen kann, um Elemente zu identifizieren, einen Blick in den Data Layer zu werfen und überhaupt ein bisschen mal die Füße nass zu kriegen vielleicht mit der Konsole, weil die halt wirklich sehr hilfreich ist. Zur Not eben auch im Zusammenhang mit Chrome Extension zu dem Google Analytics Debugger.
Wie zur Not? Das ist nicht die Not, das ist die Kür.
Die ist jetzt nicht mein Lieblingsplugin, aber da haben wir ja sogar mal.
Nein, aber jetzt generell die Plugins.
Genau, ne? So, aber speziell mal in den Netzwerkverkehr reingucken und so weiter. Also alles Dinge, die zumindest bei mir auch zum täglichen Leben gehören und wo ich gar nicht mehr drüber nachdenke. Viele Sachen mache ich einfach in der Konsole. Und das kann einen hier gerne mal dazu anhalten, auch nochmal Gedanken darüber zu machen. Selbst wenn man jetzt nicht unbedingt super fit mit JavaScript ist oder sowas. Also ich sag mal, den Netzwerkverkehr mal zu suchen und was ist da an ausgehenden Hits rausgegangen. Da muss man kein Entwickler für sein. Oder sich mal den Data Layer anzuschauen. Das geht da einfach immer ganz, ganz schnieke.
Oder die,
und
oder die
wo, was dann eben auch angesprochen wird, ist, wie kann ich da irgendwelche Elemente identifizieren, um mir daraus dann zum Beispiel irgendwelche kruden CSS-Selektoren zu bauen, um die im Checkmanager zu nutzen. Ich finde es halt immer wieder schade, dass bei allen Ansprüchen, die wir ja eigentlich so an unsere eigenen Lösungen haben, wir oft, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich muss in meiner täglichen Arbeit eben dann doch immer wieder irgendwelche Kompromisse machen und teilweise sehr, sehr traurige CSS-Selektoren schreiben, um überhaupt irgendwie an diese Elemente ranzukommen, mit denen ich irgendwas veranstalten will, weil ich lesen will, was draufsteht oder was auch immer. Und
weil,
da also brauche ich so die Konsole Beispiel, halt auch immer wieder. Bitte?
So ein Beispiel, wo du dann.
Also die ganz besonders traurigen Beispiele, da habe ich normalerweise, mache ich da Printscreens von und schreibe dann einen Tweet dazu oder sowas.
Okay.
Da war letztens wieder so ein Ding.
Also wenn man nicht durchnummeriert, finde ich es ja ganz gut mit den Selektoren.
Also du meinst also so ein siebtes
dritte
Element.
Siebtes Element, drittes Element.
Das ist auch das schon ist genug. Aber
ja.
Wenn man jetzt über Attribute zum Beispiel gehen muss von Elementen und die am besten noch verknüpfen und so weiter, um an das Richtige ranzukommen, dann wird schon irgendwann traurig, finde ich. So was hatte ich hier als letztes. Da war doch irgendwie noch so ein Ding. Das waren Query Selector, Input Type gleich Radio, Name gleich Shipping Method, Checked Labels, Inner Text Split. Das muss mal fünfmal schlucken und solche Sachen muss man halt dann trotzdem immer mal machen. Aber das geht halt auch nur, wenn man sich so ein bisschen dann eben auch mit dem DOM mal auseinandersetzt und den sieht man in der Konsole. Also lange Rede, kurzer Sinn, die Konsole ist euer Freund.
Was ist denn dein Lieblingsselektor? Also wie machst du es am liebsten?
Also wenn ich schon was selektieren muss, dann natürlich am liebsten per ID. Weil es einem nicht nur am simpelsten, sondern in einem ordentlich gepflegten Quelltext ist so eine ID ja in der Regel auch eindeutig eben am stabilsten vorkommt.
Ich mag sonst noch die Data Attributes.
Ja gut, wenn man sich die Mühe gemacht hat, Data Attributes auszubringen auf einer Website, dann haben die eine ganz gute Chance, tatsächlich auch sowas wie Updates zu überlegen. Und ja, dann nehme ich die auch ganz gerne.
Weil so ein CSS kann sich ja schon ändern, so eine ID, weil irgendwas... Ja.
Wobei, wenn ich mich recht entsinne, haben wir auch mal in den Urtiefen unserer Sendung haben wir auch was dazu gemacht, dass man Data Attributes ja im Prinzip auch als Data Layer für arme Ersatz benutzen kann. Egal. Wenn ich das finde, verlinke ich das hier mal. Ja.
Apropos, hier, mir fällt gerade ein Einfall von schönen IDs ist Typo 3, wo in der Regel ja jedes Content-Element durch ID'd wird.
Ja, ist das denn überhaupt stabil oder könnte das beim
Man kann
rendern und cachen und wieder einfach ausfallen. Nee,
bleibt. Aber wenn du das Element durch ein neues ersetzt, dann ist das weg. Also dann ist die ID ja weg, weil du das sozusagen durchnummeriert ist. Wie ein Index.php-ID gleich, kennst du ja von anderen Websites. Klar. Und sowas ist genauso nur intern dann. Ja. Hat jedes Element eine ID.
Na gut, solche IDs wären dann auch nicht meine Lieblings-IDs, glaube ich.
123, 167. Genau, okay. Das dazu zu der Konsole immer wieder gern benutzt.
Und jetzt was doof ist.
Jetzt was super doof ist, was man auch in der Konsole nicht so richtig gut findet, iFrames. Punkt, das war's. iFrames sind doof.
Ja.
So, genau. wir haben das Jahr 2021. Ich habe ganz früher, Markus, du ja auch noch bestimmt, Websites mit Frames gebaut.
Mhm.
Die gehören aber auch in die Vergangenheit hin und die gehören nicht in das Jetzt. Es gibt immer noch, dass man iFrames auf seinen Einsatz für alle möglichen Sachen für Formulare, für irgendwelche Funktionalitäten, die sind super blöd zum Tracken. Der Consent ist da auch nicht so clever gelöst in der Regel. Die machen in der Regel nur Probleme. Von daher, bitte mach die weg. Aber Edsworth zeigt in einem Blogbeitrag, wie man es machen könnte, so zur Hälfte. Die andere Hälfte fehlt. Das heißt, Post-Messages-Verfahren und so funktioniert ganz gut, wenn man mit Entwicklern zu tun hat, die wissen, was sie tun und man die Zugriff auf den iFrame haben. Ansonsten schwieriger.
Ja, Also ich habe auch häufiger mit Iframes zu tun, was weiß ich, ob es irgendwelche Buchungsstrecken sind oder Konfiguratoren oder weiß der Geier. Das sind ja oft Dinge, die eben von anderen zur Verfügung gestellt werden. Und wenn man dann irgendwie sagt, ja komm, ey, wenn wir jetzt hier Tracking machen müssen schon, ja, und das hier so bleiben muss, dann lass uns doch bitte wenigstens ordentlich Messages versenden. Es ist super interessant festzustellen, dass viele der Anbieter von solchen Dingern dann noch nie von gehört haben. Also nicht, dass die nicht technisch wissen, dass das geht, aber dass es eine gute Idee wäre, sowas mal zu machen, an den Parent Frame irgendwelche Informationen zu senden von irgendwelchen Kerndingen, die dann in deren Lösungen passieren. Das wissen die in der Regel gar nicht, dass das wirklich dass das Probleme lösen würde. Und sind oft sehr dankbar. Ne? Also ich habe jetzt 3-4 Mal wirklich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht mit sehr schnellen und stabilen, ordentlichen und gut mit mir abgestimmten Implementierungen von irgendwelchen Herstellern, von irgendwelchen Dingen, die in Iframes angeboten werden.
Ja, also wenn man es denen erklärt, dann sind die glücklich und sagen, hey cool, hier können wir machen.
Eben. Ne?
Was, so, das ist dann ja für eben nicht nur für
diesen einen Kunden gut, sondern im Prinzip, wenn sie es dann auch ordentlich dokumentieren, ist es dann auch für alle anderen Kunden gut. Ja. Das finde ich immer ganz prima. Und das traurige Gegenbeispiel ist dann, man kann dann überhaupt nichts machen, ja, aber man kriegt vielleicht wenigstens noch den Google Tag Manager da rein. Dann lasse ich mir da tatsächlich einen eigenen Container einbauen. Also einen separaten Container, aus dem ich dann eben über irgendwelche üblen CSS-Selektoren oder sowas mir raussuche, was ich da irgendwie an als
Post war auch nicht schön.
Eben an den Elterncontainer im Prinzip versenden möchte. Aber das ist dann eben immer noch die bessere Lösung, statt jetzt irgendwie hinzugehen und zu sagen, ja, wir blenden jetzt wieder ein Iframe in den Iframe ein, um dann wieder ein Stück von der eigenen Website laden zu können, damit wir wieder First-Party-Cookies lesen und all so ein Kram. Auch das ist ja in der Vergangenheit alles gerne schon mal gemacht worden. Ja, aber am liebsten gar keine Iframes.
Ja.
Das wäre toll.
Ja.
Wenn ich mir was wünschen dürfte für 2022, na gut, realistisch für 2023. Also man hat doch so viel weggekriegt. Wir sind,
was denn?
Wir sind flashlos geworden.
Wir sind die Cookies los geworden.
Cookies gehen gerade auch alle weg. So, könnten wir nicht Iframes auch irgendwie. Sind das sowieso auch aus Datenschutzgründen sind Iframes doch echt ein Problem.
Ja, total. Ja. Also besonders, wenn sie noch von fremden Domains kommen.
Ja, und bloß, weil es heute eben da nichts Zusätzliches mit ausgespielt wurde, plötzlich in meinem Browser, heißt ja nicht, dass es morgen immer noch, naja.
Okay, also Iframes weg,
Iframes Markus. Weg damit, ja.
Tick, du bist dran.
Ich bin dran. So, ganz kurz, Google Analytics 4 kann jetzt auch die Google Search Konsole anbinden. Hey. Das war's. Ja, also wir waren ja von der GSC-Implementierung im alten Analytics auch schon so total geflasht, deswegen kann ich jetzt hier nicht so.
Lass mal den Sarkasmus. Die Leute kennen dich nicht so gut vielleicht, dass sie denken, du bist da wirklich geflasht von.
Nein, oder? Bin ich nicht. Aber das Einzige, was wirklich ja cool ist, ist, dass gerade rechtzeitig zu dieser Integration eben das Design der Google Search Konsole sich an Google Analytics 4 angelehnt hat. Jetzt muss man sich nicht mehr so, also optisch findet man sich da jetzt schnell zurecht. Wenn man mit Google Analytics 4 sich schon rumschlagen durfte, dann hat man unter dem Google Search Konsole Redesign nicht so gelitten.
Ja. Apropos, wie lange verweilst du in Google Analytics 4 so?
Das war eine super Überleitung. Ja, also ich relativ lange, ne? Also mit 10 Sekunden komme ich da selten klar. Ich bin in letzter Zeit auch häufiger in Google Analytics 4, muss ich gestehen. Es hilft ja auch alles nichts, ne? Wir müssen da jetzt einfach mal rein.
Okay, bevor wir dann zum nächsten mit der Verweildauer springen, wie weit glaubst du, ist Google Analytics 4? Ich finde, es ist, wenn wir 10, es ist bereit zum Ausrollen global. Wie sagen wir, sind bei einer 7 oder 8?
Sind wir 7,5.
Okay.
Hätte ich jetzt nochmal fast zeitgleich gesagt, oder?
Okay, ja.
7, ich gesagt, wir haben die berühmten 80% haben wir noch nicht.
Ja, nee, noch nicht ganz. Optimize fehlt mir noch.
Ja, und einiges andere auch. Aber wir haben ja zuerst irgendwie gesagt, es ist das Tolle an Google Analytics 4 ist, dass es irgend so was Sinnloses wie die Absprungrate nicht mehr gibt.
Ich finde die nicht sinnlos.
Ich finde die auch nicht sinnlos. Die wird halt nur meistens völlig falsch oder über- oder unterinterpretiert, wie auch immer. Aber jetzt haben wir ja diese Engaged Sessions in Google Analytics 4.
Ja. Erzähl uns mehr davon. Wie funktionieren die? Was ist das Wichtigste daran?
Das Wichtigste daran ist zu wissen, dass es reicht, irgendwie 10 Sekunden auf der Seite gewesen zu sein.
Dann gleichbedeutend mit 2 Seiten anschauen.
Oder du hast zwei Seiten angeschaut oder überhaupt zwei Events ausgelöst oder sonst
irgendwas. Oder eine Conversion.
Oder du hast ein Video gestartet oder sonst was. Das würde ja schon reichen. Das finde ich auch alles in Ordnung. Das ist auch früher dann, warst du da nicht abgesprungen.
Ja.
Ne? Da kann ich mit leben. Nur, das ist jetzt ein von mir als Betreiber der Website noch nicht mal bestimmbarer Zeitraum ist, der da auch drüber bestimmt. Und der ist auch nur 10 Sekunden. Ja, finde ich schon so ein bisschen traurig.
Ja, aber sonst wäre die Zahl zu klein.
Ja, das kann schon sein. Ne?
Ich hoffe, du machst nur 30 Sekunden oder 60 Sekunden. Da ist die Zahl so klein. Das ist auch nicht schön.
Also lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben ja euch hier einen das Thema feiernden Blogpost verlinkt. Aber in der Realität ist es tatsächlich oft so, dass Leute, die Engaged Sessions in irgendeiner Art und Weise bestimmen wollen, machen das in der Regel sowieso auf Basis eigener Regeln. In Rohdaten oder jetzt hier eben ganz sexy immer BigQuery oder so. Ne? So, aber dieses, diese 10 Sekunden einfach zu nehmen und zu sagen, der war jetzt engaged, ist mir persönlich jetzt ein bisschen zu platt.
Ja, obwohl vielleicht haben die Zahlen, dass das tatsächlich relevant ist.
Ja. Naja, wie auch immer.
Ja. Markus, was ist denn ein Counter oder offen? Was sind das denn?
Das weiß ich nicht. Das sind Analytics-Produkte. Da müssen wir uns jetzt noch gar nicht lange dran aufhalten. Ich wollte diese Frage nur tatsächlich mal stellen. Mhm. Bei PIVIC Pro im Blog gibt es einen hilfreichen Post dazu, wenn man nach einer Matomo-Alternative sucht.
Ja.
Und darin sind verschiedene Produkte angesprochen im verschiedenen Kontext. Ich finde den Post auch gar nicht so blöd jetzt eigentlich. Ne? Ich weiß noch nicht, warum der jetzt bei. Egal. So.
Und, was weißt du nicht? Ich weiß genau, warum sie ihn geschrieben haben.
Ja.
So. Also ich finde es relativ clever. Die wollen gerne, wenn Matomo-Alternative gegoogelt wird, das relativ oft gegoogelt wird, wollen die gerne oben stehen. PIVIC
Pro. Ja. Naja, klar.
Finde ich total clever.
So, und dann hat man sich gedacht, dann machen wir aber auch bitte schön holistischen Content und haben da auch ganz viel zugeschrieben. Und unter anderem eben auch in Aufzählungen oder in Vergleichslisten habe ich dann da zwei Produkte gefunden, die ich nicht kenne. Und der eine heißt Counter, der andere heißt Offen. Vielleicht heißt der Offen auch nur eigentlich Open oder Open Analytics oder keine Ahnung. Ich wollte jetzt wissen, wer kennt diese Produkte? Wer kennt Offen Analytics oder Counter Analytics? Oder ohne Analytics? Wissen wir nicht.
Okay. Und jetzt kommen wir zur Shameless Self-Promotion von dir.
Genau. Das ist ja eigentlich bloß ein Folge-Hinweis zum Hinweis aus der letzten News-Sendung, wo wir aber geredet hatten, dass wir ja Content Engagement auf verschiedene Weise irgendwie vermessen können. Mit diesem Sichtbarkeitstrigger, Schnickschnack und so weiter, der ein oder andere mag sich erinnern können, ganz grob. Und hier geht es eigentlich darum, wie ich dann mit den Daten, die ich dadurch erhebe, vielleicht oder vielleicht auch nicht, ein Dashboard über das Content für das Content Engagement bauen kann. Dazu habe ich auch ein Video gemacht, das sei hier nochmal verlinkt.
Muss ich nochmal anschauen. Mach ich mal auf meine Watchlist.
Mach das mal.
Ja. Ich habe mir, apropos Watchlist, ich habe mir jetzt eine Fahrradtasche bestellt, weil ich ja sehr viel Fahrrad fahre, dass ich hier YouTube-Videos auf dem Fahrrad gucken kann. Das finde ich eigentlich ganz clever.
Ja, darf man das denn?
Auf Feldwegen vielleicht, ich weiß es nicht.
Ich bin mir nicht so sicher. Ich meine, du bist ja nun auch ein Verkehrsteilnehmer. Müsstest du nicht eigentlich deine volle Aufmerksamkeit dem um dich stattfindenden Verkehr?
Natürlich, aber die meisten kann man doch hören, die meisten Sachen. Hoffe ich doch.
Also gut, also mit ohne Ton ist in Ordnung, meinst du? Weil Kopfhörer gehen ja auch schon nicht, ne? Also eigentlich. Die Leute, die mit ihren Kopfhörern auf den Fahrrädern sitzen, die werden ja regelmäßig angehalten.
Von
besorgten Beamten.
Genau, die uns nur Gutes wollen.
Ja.
Dann muss ich halt meinen Ghetto-Blaster mitnehmen.
Dann man den Ton vom YouTube, komm, ist egal, wir kommen nicht mehr raus aus dem Thema.
Okay.
Wir sind ja auch fertig, weil...
Nee, wir sind noch nicht fertig. Wir sind noch erstmal bei dem E-Book. Also mit den Fundstücken sind wir fertig.
Mit den Fundstücken sind wir fertig, weil, und das ist eine Premiere, nichts in der Simo-Ecke ist.
Okay, ja, sehr merkwürdig.
Krass, ne?
So, sind also nicht irgendwas in seinem Slack-Channel, in seinem Geheim, wo man Geld für bezahlt? Da ist bestimmt was.
Da war bestimmt was, aber nichts, wo wir jetzt drüber reden müssen hier. Was in diesem Slack-Channel bleibt in dem Slack-Channel. Das ist ja wieder
falsch. Natürlich, natürlich.
Das ist wie Server-Side. What happens on the server stays on the server.
Okay, dann würde ich sagen, in deiner eigenen Sache.
In meiner eigenen Sache wollte ich noch kurz darauf hinweisen, dass mein mega erfolgreiches E-Book zur Google Tag Manager Template Entwicklung nun auch in englischer Sprache zu haben ist.
Sehr gut.
Also, und wenn da für euch Deutsch Sprachbarriere war, dann könnt ihr es jetzt auch in Englisch haben.
Gerne auch weiterempfehlen. Ich finde das Buch ja sehr gut.
Ja. Danke, ich auch eigentlich, aber es liegt ein bisschen schwer in den virtuellen Regalen, muss ich
Okay,
gestehen.
aber zweistellig bist du schon.
Zweistellig bin ich schon in beiden Sprachen jeweils, ja. Und bei der einen habe ich mir sogar die Mühe gemacht, eine Karte zu machen, um zu visualisieren, wo es überall hingegangen ist.
Okay, cool.
Sri
Weil,
Lanka zum
ich
Beispiel.
wollte ich, ich wollt gerade sagen, wahrscheinlich bei der internationalen Version und nicht bei der anderen.
Nein, nee, genau, bei der internationalen Version. Sri Lanka, Australien und
Okay, cool.
Portugal und da ist schon ein bisschen
Das ist schön.
rumgekommen. Ja. Die Nordics. Wir haben, apropos Nordics, nee, ist ja gar kein Nordics, aber wir haben einen Termin.
Ich überlege noch, was NA heißt. Beim Termin. Da steht Measure Camp NA.
Nordamerika
Ach
heißt
so,
das.
North
Measure Camp
America.
Nordamerika am 26.02. hatten wir schon mal darauf hingewiesen.
Ja.
Nächste Ticketwelle im
Genau,
Januar.
nicht nur Corona kommt in Wellen, sondern auch die Tickets.
Genau, auch die Tickets fürs Measure Camp. Wow.
Tiefer kommen wir nicht mehr heute.
Nee, das war's jetzt, glaube ich.
Okay. Das heißt, Feedback wie immer gerne erwünscht. Schreibt uns, spricht uns an, gerne auf LinkedIn. Mich zumindest. Selbst wenn Markus mich nicht erreicht, wenn er Angst hat, dass ich nicht mehr existiere, dann schreibt er mir auf LinkedIn und denkt, da muss ja was passieren. Da
Du
bin ich
wolltest gerade sagen,
erreichbar.
also ich fand das ganz schlau von mir.
Ja,
Da,
total.
also.
Darum sage ich ja, auf LinkedIn bin ich bestimmt erreichbar. Ansonsten Bewertung freuen wir uns auf iTunes drüber und auf Spotify. Wir mögen Likes auf unserer Facebook-Seite. Facebook, gibt's das noch?
Ja, gibt's noch.
Wir sind bald im Metaverse, wenn dann bestimmt mit unserem Podcast.
Ja, das Ding heißt ja immer noch Facebook. Ne? Warten wir es ab.
Ja, ansonsten Kommentare, Anregungen und Fragen gerne auf termfrequenz.de in unserem Bereich, direkt unter dieser Sendung. Soundcloud etc. sind wir auch überall. Und Mails kommen bei uns an, wenn ihr schreibt an podcast@analytrix.de.
Ja, dann
Das
würde ich
war's für
sagen, kommt
heute.
gut rein oder seid gut reingekommen, je nachdem, wann das hört.
Und bis dann.
Bis zur
Ciao.
nächsten Sendung. Ciao.